SWR Kultur. Lesenswert Kritik.
Edle Nachmittage am Badesee mit Eistee und Erdnussflips, Handballturniere, Filme und Musik auf USB-Stick, die der dubiose, aber freundliche Nachbar netterweise für einen aus dem Internet kopiert hat. Das waren die unbeschwerten 2000er Jahre. So kennt sie auch der Journalist und Podcaster Don Pablo Molemba. Er schreibt darüber in seinem Buch Hundeheimat. Aber er erzählt darin auch von den Schattenseiten, von dem Rassismus, den er als Heranwachsender im Osten Deutschlands erlebt hat. Don Pablo Molemba wurde 1995 in Eberswalde in Brandenburg geboren. Seine Mutter ist Ostdeutsche, sein Vater kam als Vertragsarbeiter aus Angola nach Deutschland. Was ist sie, diese Hundeheimat für Don Pablo Molemba? Darüber denkt er in seinem Buch nach und darüber sprechen wir jetzt auch. Hallo, Don Pablo Molemba.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, Hundeheimat, so hat Ihr Vater Deutschland genannt. Was war denn diese Hundeheimat?
Nee, so hat er nicht Deutschland genannt. Das Ding ist, mein Papa hat, ich vermute, der hat einfach irgendein angolanisches Sprichwort 1:1 ins Deutsche übersetzt. Aha. Und ich weiß tatsächlich bis heute nicht so ganz genau, was er damit meint. Das ist aber kein abschätziger Begriff über Deutschland, Brandenburg, Ostdeutschland oder etc. Mhm. Sondern ich habe diesen Begriff, also die Frage hat mich durch meine Jugend begleitet. Meistens, wenn ich als kleiner Stift irgendwie Mist gebaut habe, dass er mich da immer so gemaßregelt hat und gefragt hat, wer bist du in Hundeheimat? Und diese Frage ist halt irgendwie so hängen geblieben bei mir. Und jetzt auch gerade dann so, als es dann losging, so mit dem Schreiben des Buchs, hat mich diese Frage irgendwie immer noch so beschäftigt. Und gerade weil sie mich so sehr beschäftigt hat, dachte ich mir dann so, irgendwie steht die auch so ein bisschen, ja, symbolisch für so die großen Fragen rund um Identität, Zugehörigkeit, Rolle innerhalb einer Gesellschaft.
Das sind ja dann die Fragen, mit denen Sie sich eben auch intensiv auseinandersetzen in Ihrem Buch. Und diese Frage, die Ihr Vater Ihnen eben gestellt hat, als Sie noch ein kleiner Junge waren, wer bist du in Hundeheimat? Da schreiben Sie, jetzt hätten Sie eine Antwort darauf, nämlich eben Don Pablo Molemba, ein ganz normaler Afro-Ossi. Was bedeutet Ihnen diese Selbstbezeichnung Afro-Ossi?
Ich gehe jetzt mit diesem Begriff gar nicht mal, auch wenn ich das ins Buch geschrieben habe, aber für gewöhnlich gehe ich mit diesem Buch gar nicht hausieren. Also schreibt mir das jetzt nicht irgendwie auf die Stirn oder so, sondern ich fand es dann irgendwie ganz interessant, diesen Begriff vielleicht auch so in den Diskurs mit einzustreuen und mit hineinzuwerfen, dass auch ein Bewusstsein darüber entsteht, ah, krass, was Afro-Ossis. Scheinbar gibt es Afro-Ossis, weil viele Menschen einfach bis heute nicht wissen, dass der Osten halt auch migrantisch ist. Also ich kenne so viele Leute oder ich habe schon so oft es mir zu Ohren gekommen, dass Leute nicht wissen, dass es zu DDR-Zeiten oder auch generell im Osten schon seit Jahrzehnten und über Generationen hinweg Menschen aus anderen Ländern gibt, Menschen aus Afrika gibt. Und durch diese Verwendung des Begriffs wollte ich ja diese Realität auch so ein bisschen sichtbar machen, auch greifbar machen.
Ja, Ihr Vater kam als Vertragsarbeiter aus dem ja damals vom Bürgerkrieg erschütterten Angola in die DDR, eben nach Eberswalde. Dort in Angola, das erfahren wir eben in Ihrem Buch, da war er Kindersoldat gewesen. Als junger Mann, da wurde er zum Hubschrauberpiloten ausgebildet und er hat dann eben gehofft, in der DDR Luft- und Raumfahrttechnik studieren zu können. Aber dieser Traum ist eben schnell geplatzt. In der DDR musste Ihr Vater feststellen, dass er eigentlich ja vor allen Dingen eine günstige Arbeitskraft ist, eben ein Vertragsarbeiter. Welche Chancen hatten denn Menschen mit schwarzer Hautfarbe wie er in der DDR?
Ja, also ich glaube, sie hatten die Chancen, die für sie halt vorgesehen waren. Und man da überhaupt richtig von Chancen sprechen kann, eigentlich müsste man ja da viel mehr über nicht gewährleistete Chancen sprechen. Also in einem großen Stil wurden den Leuten Möglichkeiten versprochen, die so aber nie existierten, wie zum Beispiel die Möglichkeit zu studieren. Und dann erst mit der Ankunft hier in der DDR mussten sie dann schmerzlicherweise feststellen, dass sie dann irgendwie Gegenstand in so einer Wiederaufbau-Verwertungslogik sind und irgendwie als billige Arbeitskräfte gesehen werden und das jetzt hier kein brüderlicher oder auch genossenschaftlicher Akt ist, dass man irgendwie Menschen aus vermeintlichen Bruderstaaten heranholt und dass das auch nicht aus Nächstenliebe geschehen ist, sondern halt wirklich aus Verwertungszwecken.
Ihr Vater hatte ja das große Glück, dass er bei seiner Frau und bei seinem ersten Kind, das ist ihre ältere Schwester Aileen, dass er bei ihnen bleiben konnte, auch eben nach dem Mauerfall. Und ihre Familie hat es aber in den 90er Jahren in Eberswalde nicht einfach. Also auch davon erzählen sie in Hundeheimat. Ihrer Mutter etwa wurde in den Kinderwagen gespuckt und gepinkelt. Ihr Vater musste mit ansehen, wie sein Freund Amadeo Antonio von Neonazis ermordet wurde. Und auch ihre Eltern hatten Angst um ihr Leben, als eben eines Abends drei Neonazis bewaffnet mit Messer und Baseballschlägern die Wohnungstür eingetreten haben. Wie haben Ihre Eltern diese 90er Jahre erlebt?
Ich wünsche mir immer so bei diesen Schilderungen solcher Ereignisse, dass es sogar fast schon reicht, das zu erzählen, und hoffe dann immer, dass man gar nicht, das ist selbstverständlich, dass es denen in dieser Zeit nicht gut ging. Ich hoffe aber auch immer so ein bisschen, und das ist so, dieses Erzählen der Geschichte ist so eine Seite des Entgegenkommens, ey, hier, schaut mal her, das ist so ein Gesprächsangebot. Und dann erhoffe ich mir dann immer von der anderen Seite, dass die andere Seite, die das eben nicht erlebt hat, so viel Empathie aufbringen kann und vielleicht sogar auch, weiß ich nicht, mal so ein bisschen über das Leben dieser Menschen nachdenken kann und hineinfühlen kann. Aber krass, wie schlimm muss das eigentlich gewesen sein? Weil ich glaube, man muss das nicht einmal selbst erlebt haben, um nur so eine leichte Ahnung davon zu bekommen, was das für ein alltäglicher Terror- und Spießrutenlauf das ist. Vor allem, wenn man auch nicht das Gefühl hat, dass es da großartig staatliche Akteure gab, die den Menschen da irgendwie zur Seite standen. Und das ist, also wenn ich heute mit meinen Eltern drüber spreche, ist das nach wie vor immer noch irgendwie ein Thema, wo sie halt nur mit Bauchschmerzen übersprechen, weil es halt einfach keine schöne Zeit war.
Und ich finde das Stichwort Empathie auch da total wichtig. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an die aktuelle Lage denke, diesen Sonntag sind Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und Ulrich Siegmund, das ist der Spitzenkandidat der AfD, der hat im Wahlkampf für die Rückkehr zu einem, Zitat, alten, sicheren Deutschland geworben. Und Siegmund, er nennt die 1990er und die 2000er Jahre als Vorbild für innere Sicherheit und Freiheit. Und er möchte nicht, dass dieser Begriff Baseballschlägerjahre sein positives Bild der 90er in Frage stellt. Und da kommen wir eben zu diesem Thema Empathie. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, wie kann es sein, dass jemand solche völlig falschen und die Wahrheit verdrehenden Aussagen einfach so ja, in die Welt setzen kann und vor allen Dingen, dass das so gut ankommt?
Also ich glaube, da ist auch einfach ein großes Maß an Skrupellosigkeit steckt auch mit dahinter und auch ein gewisses Maß an Opportunismus. Also natürlich ist sich auch der benannte Politiker über die Umstände in den 90ern, darüber ist er sich natürlich auch bewusst. So. Und das halt bewusst auszublenden, ist halt eine Entscheidung, die halt auch irgendwie von, ja, auch von einem gewissen Maß an Skrupellosigkeit ja auch so zeugt. Im Zuge meiner Recherche hatte ich auch ein Zitat gesehen, ich weiß nicht, von wem das war. Ich glaube, es war auch von James Baldwin, den ich auch im Buch zitiert hatte. Bin mir nicht mehr sicher, ob er das wirklich war. Da ging es darum, man kann natürlich an das Gewissen und an die Menschlichkeit und auch an die Empathie der Masse, die nicht davon betroffen ist, die nicht von dieser Gewalt betroffen ist, appellieren. Aber wenn diese Empathie nicht vorhanden ist, wenn diese Menschlichkeit ein Stück weit verloren geht durch eine Skrupellosigkeit, dann gibt es natürlich auch nichts, woran man appellieren kann.
Ja.
Sinngemäß zitiert.
Ja. Lassen Sie uns doch direkt bei James Baldwin bleiben. Sie hatten gerade gesagt, dass Sie ihn in Hundeheimat zitieren, nämlich aus einem Gespräch mit der amerikanischen Schriftstellerin Nikki Giovanni. Und James Baldwin, eben der große amerikanische Autor und Essayist, er sagt in diesem Interview mit Giovanni, dass man vielleicht lange mit viel Leid durchs Leben geht, aber dass dieses eigene Leid eigentlich nicht nur einen selber betrifft. Ich habe diesen Ausschnitt mal mitgebracht. Lassen Sie uns doch mal reinhören.
And you realize that your suffering does not isolate you, and that your suffering is your bridge, that many people have suffered before you, many people are suffering around you, and always will.
Genau, der Autor James Baldwin, also er sagt, dass vielleicht das eigene Leid, das man mit sich rumträgt, einen isoliert, aber das Leiden eigentlich eine Brücke sein kann, weil auch andere Menschen leiden und vor einem gelitten haben und auch immer leiden werden. Und Baldwin hat quasi so die Idee, dass Leid, wenn man das einmal erkennt, dass man damit nicht alleine ist, dass es auch ein Ausgangspunkt sein kann, seine eigene Situation zu verändern. Herr Molemba, was hat dieses Zitat bei Ihnen ausgelöst, als Sie das eben zum ersten Mal gehört haben?
Also hat mich natürlich stark zum Nachdenken angeregt und war dann auch, glaube ich, maßgeblich dafür entscheidend, dass ich gesagt habe, okay, ich lasse mich auf die Schilderung bestimmter Erfahrungen ein, nicht um, so formuliere ich das im Buch, um irgendeinen mitleidserregenden Traumastriptease abzulegen, sondern dass Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, sehen, ey, krass, ich bin gar nicht allein mit diesen Erfahrungen oder mit meinem Leid, sondern da gab es auch schon in den 2000ern jemanden, der genau Ähnliches durchgemacht hat. Und ich glaube, das kann so ein verbindendes Element sein. Und vor allem auch darüber hinaus habe ich dann auch so im Schreiben erkannt, das ist, glaube ich, so irgendwie so eine Art Motiv, wo ich mir denke, damit kann man echt was anfangen, wenn man schafft, irgendwie Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten, die dann eventuell als Brücke für einen möglichen Diskurs dienen könnten.
Sie sind oder Sie gehen ja auf große Lesetour oder haben Sie vielleicht auch schon Rückmeldungen bekommen zu Ihrem Buch, die vielleicht auch eben, wo Sie merken, aha, da hat sich jetzt quasi so ein Brückeneffekt eingestellt?
Ja, es haben sich tatsächlich auch schon viele Leute bei mir gemeldet, die gar nicht mal aus Ostdeutschland kommen und sagen, ey, ich habe so krass, das und das ist dir widerfahren. Ich komme eigentlich aus München und meine Frau kommt aus dem Senegal und wir haben die und diese Erfahrung gemacht und ich sehe hier Parallelen. Und ich glaube, das könnte jetzt beispielsweise eine Brücke sein, ohne dass die andere Seite vielleicht Osterfahrung gemacht hat oder eine westdeutsche Erfahrung gemacht hat. Andererseits kann es aber auch genauso eine Brücke sein, wie wenn ich in dem Buch schildere, dass mein Kindheitsfreund aus einem Haushalt kommt, wo ein Elternteil alkoholkrank ist. Vielleicht liest es eine andere Person, die irgendwo aus, weiß ich, Paderborn kommt, was auch nicht im Osten liegt, und dann sieht, ah krass, also so sah diese Lebensrealität aus, so hat dieses Kind also sich entwickelt unter quasi einem Großwerden eines alkoholkranken Elternteils. Ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht und kann so irgendwie mit dieser Geschichte dann auch so resonieren. Ich wünsche mir, dass da irgendwie so kleine Details dann manchmal gesehen werden von Lesern und Leserinnen und dass die dann sagen, ah, ich habe eine ähnliche Erfahrung gemacht, obwohl ich da gar nicht aufgewachsen bin, obwohl ich nicht schwarz bin, obwohl ich nicht migrantisch bin. Und dieses Herausarbeiten von Gemeinsamkeiten, ich hoffe, dass das zu so einer Art von Solidarisierung führen kann.
Der Autor, Journalist und Podcaster Don Pablo Molemba, sein Buch Hundeheimat ist bei Rowohlt Berlin erschienen. Herr Molemba, vielen Dank Ihnen für das Gespräch.
Danke für die Einladung.
Und Don Pablo Molemba ist gerade auch auf Lesetour. Am 25. Oktober kommt er mit Hundeheimat nach Mannheim.